Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an einem Tag, an dem der deutsche Gesundheitsminister den nächsten Karneval schon so gut wie abgesagt hat. So ein Pressebericht. Er sei selbst Kinderprinz gewesen und wisse, wie wichtig Karneval für viele Millionen sei. So zitiert jetzt die Rheinische Post Jens Spahn. Aber er könne sich Karneval in diesem Winter mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das sei bitter, aber so sei es. Fast schon karnevalistische Züge tragen dagegen die Äußerungen, mit denen der AfD-Politiker oder eigentlich schon ehemalige AfD-Politiker Andreas Kalbitz einen Faustschlag erklärt, mit dem er einen Parteifreund ins Krankenhaus befördert hat. Das ist, so Kalbitz, eine verunglückte Begrüßung gewesen. Auf das Amt des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag verzichtet er nun aber doch vollständig. Auch das ein Thema in diesen Informationen am Abend, der wir auch heute mit der Debatte beginnen, ob angesichts steigender Corona-Infektionszahlen zusätzliche Beschränkungen nötig werden. Stefan Detjen berichtet.
Wieder liegt die Zahl der Neuinfektionen bundesweit deutlich über der einst als kritisch bezeichneten Grenze von 1.000. Fast 400 sind es in Nordrhein-Westfalen, 314 in Bayern, 228 in Baden-Württemberg, 189 in Hessen. In ganz Deutschland 1.390. Hörbar ist allerorten die Beunruhigung, mit der die Politik die neue Infektionsdynamik wahrnimmt. Bedrohlich sei die Entwicklung, wird Angela Merkel heute aus einer Videokonferenz der CDU-Führungsgremien zitiert. Man müsse die Zügel anziehen, um nicht in ein Desaster zu laufen, soll die Kanzlerin gesagt haben. Schon früher hatte Merkel im nie so ganz vertraulichen Kreis der Parteispitze drastische Worte gewählt, um ihrer Sorge Ausdruck zu geben. Im Frühjahr hatte Merkels Wort von den Öffnungsdiskussionsorgien die Runde gemacht, jetzt also das drohende Desaster. Sind es die Urlaubsrückkehrer, die die Infektionen aus dem Ausland einschleppen? Treibt die Wiederöffnung der Schulen die Zahlen in die Höhe? Sind es sommerliche Feiern im privaten Garten, Familientreffen oder Hochzeiten?
Also Familienfeiern sind ein Risiko, da kann man gar nicht drum rumreden, denn wir wissen alle, wenn man sich in der Familie trifft, mit den Eltern, mit den Geschwistern, dann hält man nicht konsequent 1,5 Meter Abstand,
sagt Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wo gestern nicht mehr als 2 Neuinfektionen registriert wurden und auch die Gesamtzahl der Erkrankten als einziges Bundesland unter 1.000 liegt. Dennoch sieht auch Schwesig gefährlichen Leichtsinn, zum Beispiel bei Jugendlichen, die sich zu Open-Air-Partys treffen.
Also wir sehen diese Partys mit Sorge. Nun bin ich zum Glück Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, wo nicht jeden Tag eine Riesenparty stattfindet. Aber auch wir hier mussten schon mit der Polizei eine Party mit 250 jungen Menschen auflösen,
sagte Schwesig im ZDF. Bereits am Sonntag hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemahnt.
Ich meine, es sind ja nicht so viele Situationen, mit Feiern, Feierlichkeiten, Ausgelassensein zusammenhängt. Ich habe am Freitag mit Wirten bei mir daheim im Münsterland gesprochen. Die sagen halt, nach dem 2., 3. Bier oder Wein, bei so einer Familienfeier, bei einer Zusammenkunft, 15, 20 Gäste, dann ist es schon echt schwer, alle daran zu erinnern, wie die Regeln sind und aufeinander aufzupassen.
Jens Spahn hat bereits auch ein noch heikleres Thema im Blick, den Karneval. Er könne sich Karneval in diesem Winter mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen, soll Spahn nach einem Bericht der Rheinischen Post in einer Schaltkonferenz mit Mitgliedern des Bundestagsgesundheitsausschusses gesagt haben. Ein traditioneller Karneval ist auch nach geltenden Regeln kaum möglich. Mehr als 1.000 Menschen dürfen derzeit in keinem Bundesland bei Veranstaltungen zusammenkommen. Die landesrechtlichen Vorschriften weichen allerdings stark voneinander ab. Zu Familienfeiern wie Hochzeiten etwa dürfen in strengen Ländern höchstens 50, in anderen 75 oder bis zu 200 Menschen zusammenkommen. Der Ärzteverband Marburger Bund fordert vor diesem Hintergrund einheitliche Teilnehmergrenzen für Feiern und Veranstaltungen.
Wie besorgt die Bundeskanzlerin ist, das haben wir in dem Bericht von Stefan Detjen gerade schon gehört. Öffentlich geäußert hat sich Angela Merkel da heute am Nachmittag, als sie an einer Kabinettssitzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung teilgenommen hat, als Gast von Ministerpräsident Armin Laschet. Ein Abstecher, der natürlich mit dem verglichen wird, der die Kanzlerin kürzlich nach Bayern zu Markus Söder geführt hat. Informationen von Bettina Altenkamp.
Historisch einmalig. Eine amtierende Kanzlerin zu Gast im nordrhein-westfälischen Kabinett. Wobei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet auch nicht ausschließen will, dass das vielleicht doch irgendwann schon mal der Fall war.
Wir haben kein Dokument gefunden, dass je ein Bundeskanzler da war, wobei ich es nicht einmal ausschließen würde, dass zwischen 1946 und 1949 Konrad Adenauer doch mal im Kabinett Karl Arnold war, um nach dem Rechten zu schauen.
Der gemeinsame Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Armin Laschet, der sich ja immerhin um den Bundesvorsitz der CDU bewirbt und damit auch als möglicher Kanzlerkandidat, machte allerdings nicht den Eindruck, als hätte die Kanzlerin in NRW mal nach dem Rechten schauen müssen. Die Stimmung zwischen beiden scheint zu stimmen. Das Ambiente beim Besuch Merkels im Düsseldorfer Ständehaus war sicherlich anders als noch vor gut einem Monat, als Merkel an einer Sitzung des Bayerischen Landeskabinetts im prunkvollen Schloss Herrenchiemsee teilgenommen hat.
Glücklicherweise bin ich ein Mensch, der sich an ganz verschiedenen Dingen freuen kann. Und so kann ich mich an Kutschfahrten und Besichtigungen von Herrn Chiemsee zum Beispiel genauso erfreuen wie an dem Aufenthalt in einer Kabinettssitzung in einem früheren Landtag von Nordrhein-Westfalen an historischer Stelle, gleich noch gespickt mit Kunst aus dem 21. Jahrhundert.
Und die Probleme des 21. Jahrhunderts, besser gesagt das wohl größte Problem, stand inhaltlich bei den Beratungen im Vordergrund.
Wir stehen mitten in der Pandemie, das Virus ist da. Auch wenn es nicht sichtbar ist, ein Impfstoff gibt es noch nicht, ein Medikament auch nicht. Deshalb sehen wir jetzt auch, dass gestiegene Mobilität und mehr Kontakte der Menschen untereinander zu erhöhten Fallzahlen führen.
Die Kanzlerin rief noch einmal sehr eindringlich dazu auf, dass die Menschen die Regeln befolgen. Also Abstand halten, Hände waschen und Mund-Nase-Bedeckung tragen. Nur so seien Lockerungen überhaupt möglich. Da sich in den vergangenen 3 Wochen die Zahl der Neuinfizierten verdoppelt habe, sei daran momentan aber nicht zu denken. Für Merkel handelt NRW aktuell nur konsequent, also die NRW-Landesregierung, also im Grunde Ministerpräsident Armin Laschet, der ja lange den Ruf eines vorschnellen Lockerers hatte. Nun drohen in NRW hohe Bußgelder für Maskenverweigerer, gilt eine Maskenpflicht auch in den Schulen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wenn wir noch einmal zu Beschränkungen kommen, sie nicht bei Kindern und Bildung beginnen dürfen.
Viel Einigkeit also und zum Schluss der Pressekonferenz dann natürlich die Frage, ob der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen aus Sicht der Amtsinhaberin denn auch Kanzler könne. Die Antwort der Kanzlerin, da mische ich mich nicht ein. Allerdings, ihr Lob für die Arbeit von Armin Laschet könnte man auch ganz anders verstehen.
Sie müssen mal, wenn Sie das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, in einer Koalition CDU, FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat. Aber das war es dann auch von meiner Seite. Alles andere werden die Delegierten des Parteitages entscheiden.
Aus der AfD ist Andrea Kalbitz eigentlich schon ausgeschlossen. Den Fraktionsvorsitz im Brandenburger Landtag muss er auch schon ruhen lassen, bis zur juristischen Klärung seiner Parteizugehörigkeit. Und auf diesen Vorsitz hat er nun heute vollständig verzichtet. Wie es dazu gekommen ist, berichtet Christoph Richter.
Andreas Kalbitz reagiert mit seinem vollständigen Rückzug auf den Sitz des Fraktionsvorsitzenden in der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion auf die Diskussionen um seine Person. Kalbitz soll mit einem kumpelhaften Faustschlag in einer Art Begrüßungsritual derart hart zugeschlagen haben, dass sein Fraktionsvize Dennis Holoch mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Andere sprechen von einer Tätlichkeit. Die genauen Hintergründe jedoch wollte Steffen Kubicki, AfD-Abgeordneter und Vorstandsmitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, nicht mitteilen.
Da gab es einen kleinen Wumms, einen freundschaftlichen und da muss der Herr Holoch ins Krankenhaus und das ist jetzt die Entscheidung von Herrn Kalbitz, dass er sagt, er will hier Ruhe reinbringen. Wir haben die Sache respektiert, dass er zurückgetreten ist.
Andreas Galau, ebenfalls im AfD-Vorstand und stellvertretender Landtagspräsident, betont, dass man die Ereignisse sorgfältig abgewogen habe. Aber letztlich sei nicht der Faustschlag ausschlaggebend, sondern die Ereignisse der letzten Wochen, in denen es nur um die Personalie Kalbitz ging, nie um die inhaltliche Arbeit, so Galau.
Die Geballtheit, die Gesamtheit der Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben die Fraktion jetzt in ein Fahrwasser gebracht, die uns ja eben schwerlich Sacharbeit zeigen ließ, sondern das ging immer nur um Personalien. Und das war halt auch der Punkt, wo Herr Kalbitz jetzt gesagt hat, er bietet jetzt seinen Rücktritt an. Wir haben das dann, oder er hat ihn auch vollzogen von sich aus.
Damit ist Kalbitz kein Fraktionsvorsitzender mehr, behält aber seine Bezüge als parteiloser Landtagsabgeordneter. Der Betroffene, der AfD-Abgeordnete Dennis Holoch, will sich derzeit nicht zu den Vorfällen äußern. Er wird derzeit in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Ein Bild vom Krankenbett kursiert in den sozialen Medien. Der 31-jährige Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer und kommissarische AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, gilt als enger Kalbitz-Vertrauter. Beide haben erst kürzlich ein gemeinsames Abgeordnetenbüro in Königs Wusterhausen bei Berlin eröffnet. Obwohl Andreas Kalbitz bei der Fraktionssitzung anwesend war, wollte er die Vorschlagaffäre nicht kommentieren. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte er, dass es ein Missgeschick gewesen sei. Ob es wirklich so war, kann derzeit keiner sagen, da keiner der Beteiligten spricht. Im Netz kursieren Gerüchte, dass Kalbitz schon zu anderen Gelegenheiten mit Tätlichkeiten aufgefallen sein soll. Und es hagelt Kritik an seinem Führungsstil und Auftreten. So soll er seinen Fraktionsvize Dennis Holoch mit den Worten »zerbrechliches Weichei« tituliert haben. Nachzulesen in einem Facebook-Eintrag eines AfD-Mitarbeiters im Brandenburger Landtag. Die breite Basis, die Kalbitz bisher gestützt hat, sie scheint zu bröckeln. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt nun aufgrund der Berichterstattung wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Innerhalb der rot-schwarz-grünen Kenia-Regierungskoalition sorgen die Ereignisse für Verwunderung und Irritation. Jan Redmann, Fraktionschef der Brandenburger CDU-Fraktion, ist befremdet, dass man anscheinend in der AfD-Fraktion über die Vorfälle um Kalbitz wenig verwundert sei.
Und das ist, glaube ich, ein Novum. Noch nie gab es in Brandenburg einen Spitzenpolitiker, dem ohne weiteres zuzutrauen ist, dass er in dieser Weise tätlich wird und so Konflikte austrägt.
Am Freitag will das Berliner Landgericht über einen Eilantrag von Kalbitz verhandeln. Es geht um die Annullierung seiner AfD-Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand, der erst kürzlich von dem AfD-Bundesschiedsgericht bestätigt wurde.
Andreas Kalbitz verzichtet jetzt vollständig auf den AfD-Fraktionsvorsitz aus Potsdam, ein Bericht von Christoph Richter. Und damit erst einmal ins Ausland, in die USA, wo die jüngsten Umfragen überraschenderweise jetzt doch zu dem Ergebnis kommen, dass sich der klare Vorsprung, der dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zuletzt eingeräumt wurde gegen Amtsinhaber Donald Trump, dass der sich sehr verringert hat. Umso wichtiger wird für die Demokraten jetzt ihr Nominierungsparteitag, und der hat wie erwartet mit heftigen Angriffen auf Donald Trump begonnen. Thilo Kössler berichtet.
Ruhige Musik zu nachdenklichen Bildern. We the people, wir das Volk, lautete das Motto des ersten Abends dieses virtuellen Parteitages der Demokraten. Statt wehender Fahnen, statt Grußworten vor kreischendem Publikum zeigten die Parteistrategen in ästhetischen Bildsequenzen, in Landschaftsaufnahmen, in Porträts ein realistisches Bild eines Landes, das sich im Zeichen von Polizeigewalt und Rassismus mit tiefen Selbstzweifeln plagt und das um fast 170.000 Corona-Tote trauert. Zu Wort kamen in kurzen Testimonials, in kurzen persönlichen Videobotschaften Menschen aus dem ganzen Land, die in der authentischen Atmosphäre ihrer alltäglichen Umgebung über ihre Sorgen, Nöte und Erfahrungen in dieser schwierigen Zeit berichteten. Der Kleinunternehmer Scott Richardson aus Pennsylvania zum Beispiel, frustriert und ratlos darüber, wie das Land so tief in die Krise rutschen konnte.
To be honest with you, I'm just frustrated. I don't understand how we got here.
Oder der Bruder von George Floyd in Minneapolis, der Ende Mai unter dem Knie eines weißen Polizisten starb. George sollte noch am Leben sein, sagte er und zählte die Namen von vielen weiteren Opfern der Polizeigewalt auf, die nicht hätten sterben dürfen.
George should be alive today. Breonna Taylor should be alive today. Ahmaud Arbery should be alive today. Eric Garner should be alive today.
Oder Christine Orkiza aus Arizona, die vom Corona-Tod ihres Vaters berichtete. Er hatte Trump gewählt und ihm vertraut, dass das Virus harmlos sei. Er starb einen Tod aus Leichtfertigkeit.
He had faith in Donald Trump. He voted for him, listened to him, believed him and his mouthpieces when they said that coronavirus was under control and going to disappear.
Die zentrale Botschaft dieses Abends mit vielen nachdenklichen Bildern und Statements aus dem Alltag des Landes: Unter Donald Trump haben sich die USA dramatisch verändert. Unter Donald Trump wird das politische System angegriffen. Bei den kommenden Wahlen müsse die Demokratie verteidigt werden. Michelle Obama, die ehemalige First Lady, warnte, man solle nicht glauben, dass es nicht doch schlimmer kommen könnte. Es werde noch schlimmer kommen, wenn Donald Trump eine zweite Amtszeit erhielte.
If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can And they will, if we don't make a change in this election.
Man müsse verhindern, dass das Chaos noch größer wird, sagte Michelle Obama. Joe Biden müsse gewählt werden, als ob das Leben davon abhänge.
If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it.
Das war auch der Grundtenor bei Bernie Sanders, dem streitbaren Senator aus Vermont, der zur Ikone der Parteilinken aufstieg. Vergesst allen Richtungsstreit, redete er seinen Anhängern ins Gewissen, aber auch allen, die bei der letzten Wahl Donald Trump wählten. Die Demokratie stehe auf dem Spiel.
My friends, I say to you, to everyone who supported other candidates in the primary and to those who may have voted for Donald Trump in the last election. The future of our democracy is at stake.
Die Rede von Bernie Sanders wurde zu einem geradezu glühenden Appell, am 3. November Joe Biden zu wählen. Er stimme mit ihm nicht in allen Punkten überein, sagte er, aber er sei sich sicher, er werde vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris den richtigen Kurs einschlagen und die richtigen Entscheidungen treffen. Ähnlich äußerte sich ein prominenter Republikaner, John Kasich, ehemals Gouverneur von Ohio. Er stand auf einem Feldweg an einer Kreuzung und sagte, die USA stehen vor einer Wegscheide. Es gehe bei diesen Wahlen um mehr als jemals zuvor in der jüngeren Geschichte der USA.
America is at that crossroads today. The stakes in this election are greater than any in modern times.
Die Demokraten werden jetzt auf die Einschaltquoten warten und sich fragen, ist das Konzept aufgegangen? Hat dieser erste Abend einen so bleibenden Eindruck hinterlassen wie bei einem herkömmlichen Parteitag? Der heutige Dienstag steht unter dem Motto Leadership Matters, Führung zählt. Im Mittelpunkt wird der sogenannte Roll Call stehen, die Abstimmung über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Partei wird ein demokratischer Spitzenkandidat virtuell gewählt.
Der Nominierungsparteitag der US-Demokraten hat begonnen, beobachtet von Thilo Kössler. 15 Jahre ist das schon her, dass in Beirut der damalige libanesische Ministerpräsident Hariri und mehr als 20 weitere Menschen bei einem Bombenanschlag getötet wurden. Von Anfang an unter Verdacht die Hisbollah-Miliz, und heute hat ein eigens zur Aufklärung der Morde eingesetztes UN-Sondergericht ein mutmaßliches Hisbollah-Mitglied auch schuldig gesprochen. Jakob Meyer.
Nur einer der vier Angeklagten hat sich nachweislich der Verschwörung zur Ermordung von Libanons Ex-Premier Rafik Hariri schuldig gemacht. Das gilt nach den Worten des Vorsitzenden Richters David Ree, obwohl der Beschuldigte die Bombe nicht mit eigenen Händen zündete, aber er überwachte das Opfer und bereitete den Sprengstoffanschlag vor. Für die Verwicklung der drei anderen Angeklagten gibt es nach Ansicht des Sondertribunals keine ausreichenden Beweise. Das Gericht stützte sich bei der Beweisführung fast ausschließlich auf Ergebnisse der Telefonüberwachung der vier Angeklagten. Das Strafmaß wird später festgelegt. Die Männer wurden nie aufgespürt. Hariris Ermordung war nach Ansicht des Sondertribunals ein Terrorakt mit politischem Hintergrund, darauf abzielend, viele Menschen in den Tod zu reißen und das Land zu destabilisieren. Aber das Gericht sieht keine Beweise dafür, dass die Hisbollah-Führung oder die Regierung des Nachbarlandes Syrien in den Mord verwickelt waren. Bei dem Anschlag am 14. Februar 2005 wurden insgesamt 22 Menschen getötet und 226 verletzt.
Wie die EU auf die Proteste und die Krise in Belarus reagiert, das soll morgen mit einer Videoschalte der Staats- und Regierungschefs entschieden werden. Bundeskanzlerin Merkel hat nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin schon einmal dazu aufgerufen, die Regierung in Minsk solle auf Gewalt verzichten. Und während in Belarus auch wieder Mitarbeiter staatlicher Betriebe streiken, war die Opposition heute bemüht, den Widerstand besser zu organisieren. Florian Kellermann berichtet.
Die belarussische Opposition hat für heute die Gründung eines sogenannten Koordinierungsrats angekündigt. Er werde unmittelbar seine Arbeit aufnehmen, hieß es. Der Rat solle die gesamte Nation vertreten und den noch amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko zur Übergabe der Regierung bringen. Seine Strategie müsse der Rat allerdings erst noch formulieren, erklärte Maria Kolesnikova, eine der führenden Oppositionellen, heute gegenüber dem Internetradio Euroradio. Sie dämpfte deshalb die Erwartungen. Man sollte verstehen, was wir bisher in wenigen Tagen erreicht haben, ist mehr als in den 26 Jahren zuvor unter Alexander Lukaschenko. Klar ist nur, dass wir 24 Stunden pro Tag arbeiten werden. An der Schaffung des Rats sind hunderte Menschen beteiligt. Das ist eine große Verantwortung. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Dem Rat gehören nicht nur Oppositionspolitiker an, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Unter ihnen Unternehmer, Vertreter verschiedener Berufsgruppen und Künstler, auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Die 72-Jährige hatte in den vergangenen Tagen Lukaschenko immer wieder dazu aufgefordert, abzutreten. Gegenüber Radio Svobode sagte Alexejewitsch: Meiner Ansicht nach hat die Staatsmacht der eigenen Nation den Krieg erklärt. Ich habe mit bloßem Auge gesehen, wie sie die Situation zugespitzt hat. Damit meine ich besonders das Verhalten der Sonderpolizei OMON, die auf Autos geschossen hat, auch wenn dort kleine Kinder mitgefahren sind. Friedliche Menschen wurden einfach auf der Straße festgenommen. Lukaschenko reagierte scharf auf die Ankündigung des Koordinierungsrats. Das sei der Versuch eines Staatsstreiks, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Gegen die Angehörigen des Rats werde mit adäquaten Mitteln vorgegangen, so das Staatsoberhaupt. Die Protestaktionen gingen indes heute weiter. Allerdings scheint die Bereitschaft zum Streik an manchen großen Unternehmen zu schwanken. Den Mitarbeitern werde mit Entlassung gedroht, heißt es. Oppositionsmedien riefen die Gegner des Präsidenten dazu auf, durchzuhalten. Die Oppositionelle Maria Kolesnikova versicherte: Wir werden uns gegenseitig unterstützen, wenn ihr Angst um euer Gehalt habt. Es gibt schon Dutzende Initiativen, um euch zu helfen, für jede Berufsgruppe. Lasst euch nicht beruhigen oder einschüchtern. Diese Staatsmacht wird sich nicht mehr ändern. Sie bringt ihre eigenen Bürger um. Das belarussische Innenministerium bestätigte heute das dritte Todesopfer der Proteste. Der 19-Jährige sei vorgestern von einem PKW überfahren worden. Er habe sich während eines Protests auf der Fahrbahn befunden.
Die Hitze, vielerorts dann Starkregen und natürlich Corona. Dass es vielen der deutschen Bauern da schwer haben werden, eine vernünftige Ernte einzufahren, war abzusehen. Zwar gibt es regionale Unterschiede, aber die Entwicklung, die sei doch höchst besorgniserregend, so der Deutsche Bauernverband, als er heute Bilanz gezogen hat. Eine Einschätzung der diesjährigen Ernte. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Es ist vor allem der Klimawandel, der den Bauern und Bäuerinnen zu schaffen macht. Das zeigt auch der diesjährige Erntebericht des Bauernverbandes. Das dritte Jahr in Folge erwartet dieser laut den eigenen Erhebungen insgesamt eine unterdurchschnittliche Ernte.
Wir schätzen in diesem Jahr den Durchschnittsertrag auf 7 Tonnen pro Hektar, ähnlich wie im Vorjahr. In Summe gehen wir davon aus, dass wir 42,4 Millionen Tonnen Getreide ernten werden. Das liegt unter dem 5-jährigen Schnitt, der liegt bei 44,4 Millionen Tonnen Gesamtmenge.
So Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied heute bei der Vorstellung des Berichts. Als Grund für diese Zahlen nennt Ruckwied das anspruchsvolle Anbaujahr, das die Bauern und Bäuerinnen hinter sich hätten.
Der Herbst war sehr nass und feucht, sodass wir nur suboptimal aussehen konnten. Der Winter war durchwachsen, der Februar feucht. Und dann kam eine lange Trockenperiode, beginnend Mitte März. In manchen Regionen hat die bis in Juni hinein angedauert.
Das sei die Hauptursache, so Ruckwied, für die unterdurchschnittliche Ernte. Corona hingegen hatte laut Bauernverband kaum Auswirkungen. Im Bereich Obst und Gemüse sei es gelungen, trotz der Pandemie über 40.000 Erntehelfer in die Betriebe zu bekommen. Das hat uns sehr geholfen, sagte der Bauernverbandspräsident schon vorab dem SWR. Stattdessen ist es eben zum Beispiel die Dürre, zu wenig Regen, wodurch es vor allem Probleme beim Getreide gibt. Allerdings sind nicht alle Regionen in Deutschland gleich stark betroffen. Denn hier gibt es, wie schon in den vergangenen Jahren, Unterschiede. In manchen Regionen hat es laut Bauernverband genug geregnet, sodass die Landwirte hier sogar eine leicht überdurchschnittliche Ernte einfahren konnten. Der Generalsekretär des Verbandes, Bernhard Krüsken, sagte im Deutschlandfunk:
Was Trockenheit angeht, ist insbesondere der Westen getroffen. Dann haben wir die typischen Frühsommer-Trockenheitsregionen in den neueren Bundesländern, insbesondere im Südosten der Republik. aber auch in Nordbayern.
So Krüsken. Der Bauernverband spricht davon, dass die Landwirte merkten, dass sich der Klimawandel manifestiere. Das stelle die Betriebe vor große Herausforderungen. Deshalb fordert der Branchenverband vor allem Hilfen finanzieller Art. Zum Beispiel eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage und eine Mehrgefahrenversicherung, also eine, die im Fall der Fälle auch Ausfälle verursacht durch den Klimawandel abdeckt. Allerdings könne das die Landwirtschaft nicht alleine stemmen. Die Entwicklung insgesamt bedeutet für die Verbraucher allerdings keine steigenden Preise, meint der Bauernverband, da es weltweit genügend Getreide gäbe. Gleichzeitig wirkt sich das aber auf die Einnahmen der Bauern aus. Die Preise seien nach wie vor unter Druck und deutlich schwächer als noch vor 2 Jahren. Das führe zu einer angespannten Liquiditätssituation in den Betrieben, so Ruckwied. Das Landwirtschaftsministerium verweist darauf, dass es sich bei den Zahlen des Bauernverbandes um Schätzungen handle. Ende August werde Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hingegen den offiziellen Erntebericht vorstellen.
Containing nennt man das, wenn jemand Lebensmittel aus dem Müll eines Supermarktes nimmt. Und wer das macht, der begeht eine Straftat, der begeht einen Diebstahl. So die bisherige Rechtsprechung. Und dabei bleibt es auch, hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Menschen, die Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten wollen, müssen damit weiterhin rechnen, als Diebe verurteilt zu werden. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Die 2 Studentinnen aus Bayern sind von 2 Gerichten wegen Diebstahls zu Sozialstunden verurteilt worden. Eine Geldstrafe war vorbehalten. Sie hatten nachts Obst, Gemüse und Joghurt aus dem Müll eines Supermarktes herausgeholt. Mit diesen Containern wollen sie dagegen protestieren, dass Geschäfte massenweise Lebensmittel wegwerfen, obwohl diese noch genießbar wären. Sie meinten, die Esssachen seien herrenlos, eine Bestrafung daher unverhältnismäßig. Die Verfassungsrichter dagegen sagen, der Gesetzgeber dürfe das zivilrechtliche Eigentum grundsätzlich auch an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen. Auch die Wertlosigkeit einer Sache berechtige nicht zur Wegnahme. Der Markt habe die abgelaufenen Lebensmittel in einem verschlossenen Container auf seinem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma übereignet. Auch deswegen, um nicht für eventuelle Gesundheitsschäden durch verdorbene Nahrung zu haften. Das Verfassungsgericht habe nicht zu prüfen, ob dies die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung sei. Ob die Strafbarkeit des Containers vereinbar ist mit dem Staatsziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen, sei Aufgabe des Gesetzgebers.
Es ist das erste Mal überhaupt, dass deutsche und israelische Kampfpiloten eine gemeinsame Übung auf deutschem Boden abhalten. Unter den Teilnehmern aus Israel sind auch Angehörige von Holocaust-Opfern. Und heute auf dem Programm ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau bei München. Erich Wartusch berichtet.
Wenn sich Geschichte begegnet. Major Iftach Shlomi von der israelischen Luftwaffe trat ans Rednerpult und berichtete von seinem Großvater, der in Dachau interniert war, überlebte, mit 26 Kilogramm Körpergewicht befreit wurde und in seine Heimatstadt Budapest zurückkehrte.
He later returned to Budapest at the end of that year, looking for his family, only to realize it was too late.
Dort musste er feststellen, seine Eltern und seine 3 Geschwister hatten den Holocaust nicht überlebt. Dass der Enkel nun als Angehöriger der israelischen Luftwaffe ganz offiziell auf deutschem Boden landen durfte, ist für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein besonderer, ein berührender Moment. Sie wurde mit vielen Soldaten der beiden Luftwaffen über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers geführt, legte mit dem israelischen Botschafter einen Kranz nieder.
Und ich bin als deutsche Verteidigungsministerin sehr stolz darauf, dass gerade die Bundeswehr in ihrer Partnerschaft mit der israelischen Armee und dass gerade unsere Luftwaffe in ihrer Partnerschaft mit der israelischen Luftwaffe ein so aktiver Teil dieser Partnerschaft und dieser Freundschaft ist.
Seit gestern sind rund 200 Angehörige der israelischen Luftwaffe erstmals in Deutschland. 2 Wochen lang werden die gemeinsamen Militärübungen dauern. Schon am Vormittag war ein Flugzeug, gemeinsam gesteuert von den beiden höchstrangigen Generalen, mit jeweils 2 Kampfjets im Geleit, über die Gegend geflogen, über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau und über den Militärflugplatz Fürstenfeldbruck, wo beim Olympia-Attentat 1972 israelische Sportler und ein deutscher Polizist getötet wurden, Generalleutnant Ingo Gerhards.
Für unsere Luftwaffen ist heute ein sehr emotionaler Tag. Die deutsche Luftwaffe und die israelische Luftwaffe sind heute Flügel an Flügel, Seite an Seite zusammengeflogen.
Einer, der ebenfalls in einem dieser Flugzeuge saß, ein 29-jähriger Major der israelischen Luftwaffe.
Ich bin sehr aufgeregt und es ist sehr emotional für mich. Es ist eine Ehre für mich, für alle Israelis und das ganze Land diesen Flug zu machen und dabei die Vergangenheit und die Zukunft unserer beiden Länder und unserer Luftwaffen zu repräsentieren.
Der Besuch, das Gebet, das Gedenken in Dachau beweisen, so die Redner, die Freundschaft der beiden Streitkräfte, aber auch ein klares Zeichen gegen Antisemitismus. 2017 waren erstmals deutsche Piloten in Israel zu Gast. Geht es nach Generalmajor Amikam Norkin, ist das erst der Anfang. Es wird häufiger einen Austausch geben, sagt er.
We expect many more challenges along the way and I know that we will meet them head on.
Ein Bericht von Erich Wartusch war das. Ernteausfälle wegen Corona und Klimawandel. Das ist ein Thema in unseren Kommentaren ab 7:05. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.